In einem Jahr würde ich mir wünschen, dass Leute Ecosia genauso als Alternative für ChatGPT sehen, wie sie das gerade als Alternative für Google sehen, unabhängig davon, ob wir Bäume pflanzen oder nicht.
Aber auch wenn Google morgen mit einem Riesengeldkoffer kommt, in dem 5 Milliarden drin sind, ihr könntet dieses Unternehmen nicht mehr verkaufen.
Das macht die Geschichte auch nur richtig rund.
Kontrolle über den Planeten verlieren. Du hast KI, was ist denn da dein Guess, wo die Reise hingeht?
Dieses Ereignis nennt man AI Takeover, dass wir als Menschheit die Kontrolle über den Planeten verlieren. Ich glaube, ist es relativ wahrscheinlich, dass das in den nächsten 10, 20 Jahren kommt.
So schnell.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Christian Kroll von der Suchmaschine Ecosia. Ihres Zeichens die größte Suchmaschine Europas. Aber anstatt die Firma zu verkaufen und viel Geld dafür zu nehmen, hat er sich dazu entschieden, die Firma in ein Verantwortungseigentum zu übertragen und mit den Erträgen der Firma nur noch Gutes zu tun, unter anderem nachhaltige Projekte zu unterstützen und 240 Millionen Bäume zu pflanzen. Er erzählt uns, warum er trotzdem Google und Bing in Zukunft so richtig einheizen wird und warum wir als Menschheit vielleicht die Kontrolle über diesen Planeten verlieren. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Kannst du kurz was zu dir sagen?
Ja, also ich glaube, du hast das ganz gut schon zusammengefasst. Ich habe Ecosia gegründet. Das ist mehr oder weniger der einzige Punkt in meinem Lebenslauf. Ursprünglich komme ich aus der Lutherstadt Wittenberg, bin dort groß geworden, habe BWL studiert und dann eigentlich das Erste, was ich danach gemacht habe, war Ecosia zu gründen.
Krass. Wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt. Sehr, sehr coole Story auf jeden Fall. Du bist ja gelernter Ossi, so wie ich. Das ist ja erstmal gut. Deswegen entfällt so ein bisschen die Frage, ob du aus einem Unternehmerhaushalt kommst in 5., 6., 7. Generation. Aber du kommst ja aus einem Unternehmerhaushalt. Erzähl mal bitte, wie die Story dahinter ist, weil das ist ja ein bisschen ungewöhnlich trotzdem.
Ja, ich glaube, also in meiner Familie war das eigentlich ungewollt. Das war, beide meine Eltern haben sich selbstständig gemacht, einfach weil zur Wendezeit absehbar war, dass sie irgendwie ihren Job verlieren würden. Meine Mutter ist dann Steuerberaterin geworden. Mein Vater hat ein Büro für Brandschutz aufgemacht.
Ein Ingenieurbüro
aufgemacht. Und da gab es halt auch nicht wirklich irgendeine Blaupause, die man einfach nachmachen konnte, sondern das war also eigentlich eine absurde Vorstellung.
Genau, die kam ja aus dem DDR-System, genau. Dann war Wende, da hast du gesagt, du kannst dich noch so als Kind dran erinnern, ihr hattet auch mal für ein halbes Jahr ein Reisebüro so
irgendwie
ungefähr.
Irgendwie sowas, ja.
Ja, und deine Eltern haben das wirklich gemacht, auch um Geld zu verdienen und weil, aber ja in einem völlig neuen System und unter völlig neuen Voraussetzungen, die waren ja beide davor angestellt.
Mhm, ja, also echt ein krasser Schritt eigentlich.
Ja, sehr risikoaffin auch, ne? Ich meine, hast ja gesagt, also Hausbau war damals da, Kinder waren auch irgendwie da. Mhm. Das war quasi ein Schritt ins Blaue, aber der lief ja unterm Strich ganz gut und so hast du natürlich auch früh mitbekommen, glaube ich, was es heißt, selbstständig zu sein.
Ja, ja, also ich habe das, ne, man im Nachhinein versteht man das irgendwie, für mich war das halt irgendwie ganz normal, dass die also auch viel arbeiten, dann irgendwie erst spät abends nach Hause kommen, das war auch cool, um ehrlich zu sein, machen, was man wollte, aber natürlich, ich glaube, viele, viele Werte sind dann schon irgendwie, ne, die nimmt man dann schon auch mit und dann wollte man es bestimmt auch irgendwie ganz anders machen, aber letztendlich einiges hat man schon so eine gewisse Prägung auch irgendwie von zu Hause mitbekommen.
Ich wollte gerade sagen, du hast so gesagt, mit 16 auch Aktienhandel und so. Du hast ja eigentlich einen klassischen Weg eines Kapitalisten eingeschlagen, bevor du dann zum Socialpreneur, wie man hier in Berlin so schön sagt, wurdest. Also du hast wirklich auch früh angefangen, dich mit Kapitalmärkten, Aktien und Co. zu beschäftigen.
Ja, genau, das war. Also ne, vielleicht ist das dann auch irgendwie das Verständnis, was man hat, wenn man so frisch in den Kapitalismus reingerutscht ist. Mhm. Diese Prägung, die man dann hatte, aus irgendeinem Grund, das war so gerade die Zeit des neuen Marktes. Weiß nicht, ob
also ob das 98, ist. 99, genau. Ganz viele Werte, die irgendwie durch die Decke gehen. Die Telekom geht an die Börse, Banken rufen ihre Kunden an und sagen, wir haben eine ganz heiße Aktie für sie. Ja. Wir wissen gar nicht, ob sie eine Zuteilung bekommen. Sehr wahrscheinlich wird sie sich am ersten Tag verdoppeln. Das war Wahnsinn. Ne? Also wer heute auf den DAX guckt und sagt, boah krass, all-time high, da gab es ja eine Entwicklung. Neuer Markt war so wirklich, es tauchten Unternehmen aus dem Nichts auf und waren hunderte Millionen oder Milliarden wert.
Genau, ja. Also in dieser Zeit fand ich das natürlich irgendwie total spannend, war der Meinung, dass ich da jetzt irgendwie mitmachen könnte und habe dann auch das bisschen Geld, was ich irgendwie durch so ein paar Jobs hier und da hatte ich dann eingesetzt und das hat sich dann irgendwie vervielfacht und ich dachte, Mensch, was bin ich für ein toller Typ. Viel davon habe ich dann danach auch tatsächlich wieder direkt verloren, aber so entstand das Interesse am Aktienmarkt und ich glaube, ich hatte damals eben auch einfach die Idee, ja, ich will natürlich mal reich werden und irgendwie mit 30 aufhören zu arbeiten und dann ein großes Haus und ein paar Autos und wie auch immer haben. Hab dann BWL studiert mit dem Fokus Bank- und Börsenwesen, weil ich dachte, ich will eben in dem Bereich aktiv sein. Am Ende kam das dann alles ganz anders.
Das kam ganz anders, genau. Du, während des Studiums hast du angefangen zu reisen, ne? Und hast die ganze Welt angeschaut.
Ja, also das war, glaube ich, wirklich der große Zufall oder das große Glück, dass ich das, dass ich mich, also ne, rückblickend dafür entschieden habe, das zu machen. Direkt nach dem Abi habe ich, war ich ein, zwei Monate, glaube ich, in Indien. Hab da, also das hat komplett irgendwie mein Wertesystem verschoben und dann habe ich schon gemerkt, naja, okay, reich werden ist schön und gut, aber es gibt echt viele Menschen auf der Welt, die gar nicht die Chance dazu haben. Ist das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen egoistisch? Also da kamen so ein paar Fragen auf und dann habe BWL studiert, habe da auch irgendwie in weniger als Regelstudienzeit eine sehr gute Note bekommen. Das heißt, ich musste mir nicht unbedingt Sorgen machen, ob ich danach einen Job finden würde oder nicht. Und habe dann entschieden, naja, vielleicht gucke ich nochmal, was denn wirklich für mich wichtig ist. Ne? Und nehme mir auch eine kleine Auszeit, habe ich mir irgendwie verdient, war ja schneller als alle anderen. bin dann so ein bisschen um die Welt gereist und habe dann ein halbes Jahr in Nepal gelebt und dann fast nochmal ein Jahr in Südamerika. Und da eben
gelebt hast, aber wirklich, du warst da nicht im 4- oder 5-Sterne-Hotel. Nee. Du hast mittendrin gelebt, mit den Menschen Kontakte aufgebaut, soziales Umfeld.
Ja, genau. Und dann eben auch mitgekriegt, wow, ich bin super privilegiert. Also ich habe einfach die Chance gehabt, ne, irgendwie Abi, Uni und so weiter mit gutem Hintergrund, irgendwie unterstützenden Familie und so. Und auch musste mir keine Sorgen um die Finanzierung meines Studiums machen und so weiter. Das ist, also das habe ich so als gegeben hingenommen, ist aber eigentlich ein Riesenprivileg. Und ich habe eben gemerkt, dass es gerade in Nepal viele Menschen gibt, die dieses Privileg eben nicht haben. Die müssen sehr, sehr hart dafür arbeiten, dass sie überhaupt über die Runden kommen und werden, obwohl sie härter arbeiten und wahrscheinlich auch intelligenter sind als ich, nie dahin kommen, wo ich hingekommen bin. Einfach, weil ich das Glück hatte, in Deutschland geboren zu sein.
Ja. Das ist krass, das vergisst man sehr, sehr oft und das hört man auch sehr, sehr selten. Ne?
Ja. Und wenn man nicht da lebt, dann vergisst man, ne? selbst wenn ich das jetzt irgendwie sage, dann ist es dann irgendwie nach ein paar Stunden wahrscheinlich wieder weg aus dem Kopf. Aber wenn du dort lebst und wirklich die Leute kennenlernst und auch das richtig fühlst, dann wird das Teil deiner Persönlichkeit. Und das ging dann halt bei mir einfach nicht mehr weg. Dann wurde dieses ursprüngliche Ziel von, ich möchte mal Millionär werden, einfach ersetzt durch, ich möchte eigentlich irgendwie dafür sorgen, dass es so viel wie möglich Menschen, die gerade nicht die Möglichkeit haben, sich eine gute Zukunft aufzubauen, dass die irgendwie das dann durch mich machen können. Also so kam dann die Grundmotivation und dann auch einfach erstmal die Recherche, ne, ich habe auch dann in Südamerika gesehen, wow, wir zerstören gerade massiv unseren Planeten. Was passiert denn hier irgendwie? Also vielleicht hatte ich das mal während des BWL-Studiums in der Ferne gehört, dass ja Regenwaldzerstörung irgendwie ein Thema ist. Aber wenn du auch dann durch Brasilien oder Argentinien fährst und du siehst stundenlang eigentlich nichts anderes als Soja links und rechts und fragst dich, was war denn hier vorher mal? Und dann fährst du dann danach wieder in den Regenwald rein und merkst, ah, okay, so war das vorher. Und dann eben auch verstehst, Moment, der Wald wurde abgeholzt. Das ist jetzt irgendwie in CO2 umgewandelt worden. Was passiert denn mit diesem CO2? Also das war 2007, da
wollte ich gerade sagen, war das ganze Thema. 20 Jahre her, das ist ja schlimmer geworden.
Ja, genau. Also ne, dann auch das erste Mal verstanden, Klimakrise, krass, das ist eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Warum hat mir niemand davon erzählt? Und dann kombiniert mit diesem, also wirklich erkennen, dass 50% der Menschen auf dieser Erde keine Chance haben, sich ein gutes Leben aufzubauen. Also diese globale Unfairness plus diese Unfairness gegenüber der nächsten Generation durch die Klimakrise. Das war einfach für mich, ich dachte, das kann nicht sein, da muss man doch was machen können. Dann habe ich überlegt, was man da machen kann und kam so eben also auf die Wichtigkeit von Wäldern für eine Bekämpfung der Klimakrise und dann auf die Möglichkeit, Bäume zu pflanzen, damit Menschen sich eine bessere Zukunft aufbauen können und wir gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre ziehen können. Und so bin ich auf die Idee gekommen, also eigentlich die Faszination von Bäumen kam aus dieser Richtung. Ich kam überhaupt nicht aus der Öko-Ecke oder sowas, also überhaupt keinen Hintergrund, sehr, sehr wenig Informationen und habe mich da mehr oder weniger durch Recherche schrittweise rangearbeitet.
Und dann hast du eigentlich auch direkt nach dem Studium Ecosia gegründet.
Genau, also das war, ne, das ist im Lebenslauf sieht das alles so klar aus. Ich hatte, Ecosia war, glaube ich, die dritte Suchmaschine, die ich dann hatte. Also vorher waren
Ach, das
so.
Schon andere Suchmaschinen vorher
gemacht. Ja, aber die waren alle sehr kurzlebig. manchmal einfach ein blöder Name oder irgendwie dann vergessen, die Domain zu registrieren oder irgendwie so. Aber Ecosia war dann im dritten Schritt letztendlich.
Wie hießen die anderen beiden? Darfst du das sagen? Oder ist direkt eine Klage dann?
Eine hieß, ich glaube, Xabbel, X-A-B-B-E-L oder sowas. Okay. Ganz, ganz blöde Name. Und dann Forrestal war dann der tatsächliche Vorgänger. Das war so Forest mit Google, aber da gab es dann auch so Markenprobleme und dann Ecosia war dann tatsächlich auch richtig dann mit GmbH gegründet, also so, wie man das machen sollte. Vorher und
Ecosia ist aber auch ein Kunstwort. Das hat jetzt keine größere Bedeutung für das geschaffenes Kunstwort aus Ecosystem oder wie auch immer.
Ja, also für mich tatsächlich, also im Nachhinein, die Domain war frei und ich fand den Namen cool, aber dann habe ich auch überlegt, was kann denn das bedeuten? Und ich fand schon ein bisschen, also eine Utopia, Fantasia, ne, so dieses, ne, eine Welt, in der wir es schaffen, auf eine gewisse Art nachhaltig zu leben. Mhm. Das, ne, so da möchte ich zu beitragen und von daher hat Ecosia gepasst.
Werbung.
Für die heutige Werbung darf ich zurückspringen auf meine Anfangszeit als Unternehmer. Und da kann ich euch sagen, Personalmanagement war immer maximal nervig und auch schwierig für mich. Seit 2018 haben wir das gelöst und setzen ausschließlich auf Personio. Von Stellenausschreibung, Recruiting, Arbeitsverträgen, Unterschriften, Löhnen bis hin zu Analysen. Und ihr kennt es ja aus meinem Podcast. Entweder es kostet Zeit oder es kostet Geld. Mit Personio haben wir uns für Geld ausgeben entschieden, aber sparen dabei Zeit und sind im Bereich Personal ganz weit vorne. Hier einige Beispiele. All unsere Prozesse werden von Anfang an bis zum Ende sauber und ordentlich in Personio abgebildet. Das heißt, Verträge, Onboarding, Freigaben, alles aus einem Tool. Dann ein Punkt, der mich total fasziniert, Effizienz im Tagesgeschäft. Wir haben pro Monat 400 bis 500 Bewerbungen und nur eine Person kann es mit Hilfe von Personio managen. Skalierung ohne Chaos. Als wir mit Personio angefangen haben, waren wir 10 Mitarbeiter. Heute sind wir über 60. Das heißt, die Software hat von Tag 1 an mitskaliert. Mein Lieblingsthema, Compliance und Sicherheit. Jeder, der mich kennt, weiß genau, das sind nicht meine Themen. Auch das lösen wir mit Personio. Und eins der wichtigsten Themen, Unternehmer entscheiden gerne aus dem Bauch. Auch das mache ich sehr gerne. Personio hilft mir aber dabei, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr also wirklich Prozesse einführen wollt und durchführen wollt, von Anfang bis zum Ende, dann ist Personio für mich und sicherlich auch für euch als mittelständischen Unternehmer genau das, was ihr braucht, um euer Team und das Personal digital und agil zu managen. Wenn ihr Interesse an Personio habt, schreibt mir gerne eine Mail und ich mache euch eine Intro oder klickt auf den Link in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Ja, wie gründet man denn eine Suchmaschine? Also du denkst dir einen Namen aus und hoffst, dass ganz viele Leute über deine Suchmaschine surfen. Aber eine Suchmaschine hat ja einen Job. Du gibst etwas ein, eine Frage, eine Phrase, ein Wort und willst Ergebnisse dazu haben. Das heißt, das Underlying hinter so einer Suchmaschine, so kenne ich es jedenfalls noch von früher, sind ja meistens andere Suchmaschinen. Also du machst quasi vorne das Marketing und sagst, der Geschäftszweck des Unternehmens XYZ und die Gewinne verwende ich, wie ich will. Aber die reine Suchleistung am Anfang zumindest kam ja über Yahoo, Bing, Google, das sind so die Dienstleister dahinter, ne?
Genau, also einer der ersten Schritte, die ich dann eigentlich gehen musste, war, damals gab es nur Yahoo und Google, ich musste versuchen, die zu überzeugen, dass sie irgendwie mit mir zusammenarbeiten wollen. Also ich hatte überhaupt keinen Grund, warum man mit mir zusammenarbeiten sollte. Nichts vorzuweisen.
Kein eigentlich. Kapital, ihr habt ja auch kein Geld aufgenommen.
Kein Kapital, ja, genau. Also ich hatte mir so ein bisschen, ich hatte vorher so ein, während der Studienzeit so eine Webseite, die gewisse Finanzdienstleister verglichen hatten. Da habe ich dann über Affiliate-Umsätze irgendwie so ein bisschen Geld verdient. Das hat ein bisschen Kapital aufgebaut, aber das waren ein paar zigtausend Euro. Also nicht das, was man normalerweise als Kapital betrachtet. Ja, dann bin ich dahin und dann habe zum Glück bei Yahoo war jemand, der gesagt hat, oh ja, kann ich mir vorstellen, das unterstützen wir mal. Und dann habe ich halt den ersten Vertrag mit Yahoo irgendwie unterschrieben, dass wir Zugänge zu den, zu den Suchergebnissen bekommen. Und dann ging es halt noch darum, okay, die Suchseite an sich aufzubauen, noch ein paar andere Datenquellen reinzunehmen und so das Ökosystem ringsherum, um die Suchmaschine zu bauen. Ein halbes Jahr oder so hat das gedauert und dann war die erste Version von Ecosia im Dezember 2009 dann online.
Und nur vom Geschäftsmodell, Ecosia funktioniert am Ende des Tages genauso wie Google, Yahoo, Bing, wen auch immer da noch gibt in diesem Umfeld. Das heißt, die Monetarisierung dieser Suchmaschine, das Geld verdienst du dann, nicht wenn die Leute primär suchen, sondern das Geld wird verdient, wenn an den Suchergebnissen auch Werbung zugeschaltet, zugelassen wird, meistens oben drüber oder rechts. Und da jemand draufklickt, dann bekommt ihr von diesem Klick einen Betrag ab, den der Werbetreibende dafür bezahlt hat.
Genau. Ja. Okay. Das ist Googles Gelddruckmaschine und die funktioniert bei uns auch sehr gut.
Ja. Ja, die funktioniert bei euch inzwischen so gut, dass ihr pro Woche 100 Millionen Suchanfragen habt. Und ihr seid die größte Suchmaschine Europas, also die europäische Nummer. Ihr habt einen Marktanteil in Deutschland von 102%. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr wenig. Aber es gibt keine erfolgreichere Suchmaschine, die in Europa gebaut wurde. Mhm. Und da seid ihr einfach die Nummer eins jetzt schon.
Ja, leider kann man fast sagen. Ja, aber also.
Okay, das Modell war also relativ klar. Du hast ja noch Leute überzeugen können, für euch zu arbeiten. Die Firma war relativ schnell profitabel. Mhm. Ich kann mich noch an die Anfangszeiten von Ecosia erinnern. Ihr habt euch immer schon als grüne Suchmaschine auch geframed. Da gibt es ja ganz, ganz viele Anhänger und ganz viele Leute, die es gut finden. Ich glaube, Datenschutz wird bei euch extrem groß geschrieben. Also es ist auch relativ, also nicht so datenintensive Suche, was du an Daten preisgibst. Das heißt, es bringt schon ein paar Sachen mit, die sehr, sehr ordentlich sind. Und irgendwann bist du ja, und so kommst du auch in dieses Studio, der Tim Schumacher hat ja gesagt, ihr müsst unbedingt den Christian einladen. Was der mit Ecosia macht, ist Wahnsinn. Irgendwann kamst du ja mit Tim Schumacher zusammen.
Genau, das war, also ich würde sagen, die ersten paar Jahre von Ecosia, da war das nicht wirklich ein Unternehmen, sondern eher so ein Projekt, würde ich mal sagen. Also klar, letztendlich waren wir schon ein Unternehmen, aber es fehlte da an gewisser Professionalität und mir natürlich auch als Erfahrung. Ne? Und ich habe auch, wir haben schrittweise mehr und mehr Umsatz generiert, aber in den ersten ein, zwei Jahren war das eigentlich nie so viel, dass wir irgendwie ein Team aufbauen konnten und dem Gehalt zahlen konnten. Ich musste mehr oder weniger in meinem Bekannten- und Freundeskreis irgendwie, jeder, der nicht schnell genug weggerannt ist, der musste irgendwie mithelfen. So, das war unser Modell in den ersten paar Jahren.
Klar.
Und dann, also zum Glück.
So funktioniert Unternehmertum.
Ja. Also nach ein paar Jahren kamen wir dann dahin, dass immer mehr Menschen Ecosia benutzt haben, wir mehr Umsatz gemacht haben und dann irgendwann habe ich über einen gemeinsamen Geschäftspartner Tim kennengelernt und ich habe Tim davon erzählt.
Erzähl gesagt, von deinem Pitch bitte, ich fand das so Wahnsinn.
Ich habe Tim gesagt, hier Suchmaschine, alle Gewinne gehen an Klimaprojekte, es wird keinen Exit geben, ja, das ist unser Unternehmen und dann dachte ich, dass Tim dann sagt, ja, was für eine blöde Idee, warum sollte ich denn mich in so einem Unternehmen engagieren, aber lustigerweise hat Tim dann gesagt, finde ich spannend. Ich möchte gern mitmachen.
Das muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ein bisschen untergegangen. Du hast dieses Unternehmen gegründet, nicht um damit viel Geld zu verdienen. Jeder deiner Mitstreiter, Mitarbeiter, der mitgeholfen hat, dem hast du versprochen, genauso wie dem Tim. Hier wird es übrigens kein Exit geben. Wir schütten auch nicht das ganze Geld aus und ihr wart damals ja schon hoch profitabel. Muss auch mal fairerweise sagen, wir stecken das jetzt hier in so ein Socialpreneurship-Thema rein, aber es ist ja gar nicht. Ihr seid eins der erfolgreichsten Unternehmen, die wir in Europa in diesem Bereich haben, sowohl monetär als auch von dem, was ihr da macht, an Produkt. Und du hast ganz klar geframed für alle, das wird nichts mit dem Exit. Wir werden die Kohle immer nehmen und werden damit Gutes tun für die Menschheit. Das ist auch so Save the Planet, ist die Überschrift darüber.
Ja.
Das ist jetzt eine Suchmaschine geworden, aber es hätte auch was anderes werden können. Ihr macht das, was Sinn macht. Mit der Suchmaschine verdient ihr massiv Geld und das investiert ihr ganz, ganz stark in eben Umweltprojekte.
Ja.
Und der Tim hat gesagt, finde ich geil, mache ich mit.
Ja, also hat mich auch überrascht, aber Tim ist halt auch wirklich aus tiefster Überzeugung, also das Thema Klima und glaube ich auch Gerechtigkeit sind für ihn extrem wichtig. Und dann kam Zimit an Bord, wurde also erstmal mit Anteilseigner im Unternehmen. Ich habe auch Also war komplett naiv, was das irgendwie angeht, weil wir hatten, es war eine ganz normale GmbH, da stand das nirgendwo drin, dass es irgendwie kein Exit und keine Dividenden geben soll.
Ich wollte gerade sagen, die Unternehmensform war eine ganz normale GmbH. Also nichts mit einer gemeinnützigen GmbH, einer GmbH oder einer Stiftung.
Ganz normale
GmbH.
Ja. Und eben nur das Versprechen, es wird nicht verkauft und keine
Gewinne. Was du ja jedem gegeben hast, was aber nirgendwo stand. Okay.
Ja. Genau, kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber also als Tim dann mit dazugekommen ist, kam einfach so ein bisschen mehr Erfahrung rein. Also was man normalerweise so als Business Angel vielleicht hat, das habe ich alles nicht gemacht. Ich war einfach, ich mache das schon irgendwie, kriege das schon irgendwie hin und habe mich dann natürlich auch irgendwie oft im Kreis gedreht und wir haben viel Zeit verloren. Und ich kann mich noch erinnern, eine der ersten Sachen, die Tim dann gesagt hat, wir hatten auf unserer Suchergebnisseite um die Werbeanzeigen so eine kleine grüne Box und da meinte Tim, nehmt doch mal die Box weg. Ich glaube, da kann man, wenn die Werbeanzeigen nicht so klar getrennt sind von den Suchergebnissen, klicken die Leute vielleicht mehr drauf und dann haben wir das gemacht und schwupp hatten wir irgendwie 40% mehr Umsatz. Also solche Sachen, wo einfach es hilft, jemanden mit an Bord zu haben, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, das hat uns schon sehr geholfen dann in den nächsten Jahren.
Tim war ja auch schon hier im Podcast drin, muss sagen, Tim als Gründer von Sedo, als Adblock Plus Miteigentümer, als SaaS-Group macht er auch, ist einfach ein absoluter Fachmann, wenn es um Monetarisierung von Domains, Google, Yahoo, Traffic und Co. geht. Da hast du natürlich auch wahrscheinlich einen der Besten reingeholt, den du dir reinholen hättest können.
Ja, und das war, ich würde sagen, reines Glück. Also ich habe nicht mich umgeguckt und geschaut, okay, wer würde denn hier am besten passen, sondern irgendwie mal Tim kennengelernt und gemerkt, Mensch, toller Typ.
Ja, dein Pitch war halt auch extrem schwach, ne? Ja. Fand ich. Ne? Wenn du sagst, ja, also Geld verdienen ist schwach, nicht so, aber wir suchen Leute, die uns unterstützen, ist natürlich in Berlin auch schwierig dann.
Ja, ich glaube, die Motivation war stark, Ja. Und also tatsächlich, was wir bisher erreicht haben, war jetzt auch nicht, es war nicht nichts, ne? Also wir waren schon
Valides Unternehmen. Ja. Und wenn man sich heute so anguckt, ihr habt ja kein Geld bekommen, ihr habt ja nicht mehrere Millionen Euro bekommen. Ihr habt from the scratch, bootstrapped, wie man so schön sagt, habt ein Unternehmen aufgebaut mit ein paar Millionen Umsatz und einem sehr ordentlichen EBIT. Dann kam der Tim dazu. Und dann sind diese Zahlen, das sind ja zwei wesentliche Dinge passiert. Ihr seid unglaublich stark gewachsen, ihr seid ja heute 100 Leute, Pi mal Daumen. Und die Projekte, die ihr damit gemacht habt, wurden ja auch immer größer. Und irgendwann musstest du ja auch dieses Versprechen, was du allen gegeben hattest, einlösen. Wann war das, als ihr das auf die Füße gestellt habt?
Also ich glaube, Tim ist 2013 dazugekommen. Und dann im Jahr 2018, da hatten wir so verschiedene Wachstumswellen hinter uns, dass wir dann wirklich auch also in die Richtung 1% Marktanteil kamen. Und dann das Unternehmen nach normalen Standards auch einfach zig oder hunderte Millionen oder vielleicht noch mehr wert gewesen wäre. Da kam dann auch immer mehr die Frage, teilweise auch von Mitarbeitern, hey, wie sieht es denn aus mit diesem Versprechen, dass das nicht verkauft werden soll? Weil das kam dann so eine Dimension, wo dann auch immer mal irgendjemand nachgefragt hat, so, hey, entweder wollt ihr Finanzierungsrunde machen oder gibt es Verkaufsinteresse und so weiter. Und ich dachte immer, nee, wie kommt ihr auf die Idee? Und aber auch Mitarbeiter gefragt haben, okay, ich bin damit einverstanden, dass es hier keine Optionen gibt, aber dieses Versprechen, das ihr da gebt, das hätte ich gern auch irgendwie ein bisschen konkreter und solider.
Ich wollte gerade sagen, die haben ja für dich gearbeitet in einem Markt, wo jeder gerade Optionen rausgegeben hat. Zalando ist gewachsen, About You ist gewachsen, in Berlin sind ganz tolle Unternehmen entstanden. Und bei euch war das ja so, Optionen braucht ihr nicht rausgeben, weil es gibt keinen Exit, damit gibt es für die Mitarbeiter keinen Antrieb, ihr habt ein Gehalt bezahlt. Das heißt, ihr habt ganz viel Mitarbeitende, die an das glauben, was ihr da tut. Und die haben ab einem gewissen Punkt dann auch eingefordert und haben gesagt, jetzt lass uns das mal in eine Schriftform auch tun, dass nicht morgen Google kommt und eine Milliarde dafür überweist und sagst, okay, war schön mit euch, aber ist doch anders.
Genau, ja. Und dann haben wir ein bisschen geguckt und es gab nicht wirklich gute Lösungen. Am Ende haben wir uns dann tatsächlich ein Mitarbeiter von mir hatte, glaube ich, einen Artikel von Brand 1, diesem Magazin, hingelegt und gesagt, guck dir das mal an. Und das war dann tatsächlich die Lösung, die für uns passte. Also das heißt, da gibt es eine Stiftung, die heißt Purpose Stiftung, an die kann man dann seine Anteile verschenken. Also das haben wir dann gemacht, 99,99% der Anteile, also mehr oder weniger die ganzen Dividendenrechte
Ansprüche,
und die Kapital,
genau
das, rübergegeben, die Stiftung, das gehört jetzt eben dieser Purpose Stiftung. Und Tim und ich, wir haben jetzt nur noch die Stimmrechte. Also wir sind eben nicht mehr Kapitaleigentümer in dem Sinne, sondern Verantwortungseigentümer nennen wir das.
Genau, das ist dieses schöne Wort, Verantwortungseigentum, was die Firma jetzt ist. Ihr beide könnt die Geschicke der Firma leiten, aber ihr habt euch eigentlich selbst das ganze Upside genommen.
Ja.
Und im Vorgespräch, da muss ich sagen, da habe ich echt ein bisschen Gänsehaut bekommen, hast du nochmal gesagt, weißt du, Markus, irgendwann musste ich ja auch zum Tim gehen und musste ihn quasi an das, was ich gesagt habe, erinnern und sagen, Tim, du weißt, ich habe noch gesagt, es gibt keinen Verkauf und so weiter. Du bist ja in einem Moment dahin gegangen, wo wahrscheinlich Tim seinen Anteil, ich stelle jetzt mal einen Raum, er hat ein Drittel oder die Hälfte oder sowas, irgendwas in der Größenordnung, wo der ja definitiv, ich würde sagen, 100 Millionen aufwärts wert gewesen wäre auf einem freien Markt und hast gesagt, Tim, ich würde es jetzt gerne umwandeln und ich würde ganz gerne dieses Versprechen einlösen. Und da hat der Tim gesagt, ja, das machen wir so.
Also
schon Wahnsinn.
Ja, und also ne, auch von mir komplett naiv nirgends irgendwo festgehalten, sondern das war nur Tims Wort. Tim hat beim Einstieg gesagt, gehe ich mit, finde ich gut, ist die richtige Lösung. Und dann, wenn es um so viel Geld geht, zu diesem Wort zu stehen, das also beeindruckend.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt diese Stiftungsgeschichte gemacht, ihr seid keine gemeinnützige GmbH. Es gibt keinerlei Vorteile, ihr seid eine ganz normal versteuerte GmbH. Das heißt, wir machen erstmal Rechenbeispiel, ihr macht in einem guten Jahr 30 Millionen Euro Gewinn, 20, also wirklich auch Zahlen, die unglaublich hoch sind und um einfach den wirtschaftlichen Erfolg auch mal auszudrücken, die versteuert ihr ganz normal, das was übrig bleibt. Aber ihr guckt ja, dass ihr vorher mit dem Geld natürlich Dinge anstoßt und das gipfelt darin, ihr habt gesagt, ihr habt schon 240 Millionen Bäume gepflanzt, eine unglaubliche Zahl, wie ich finde. Das ist ja ongoing, also wahrscheinlich pflanzt ihr aktuell jedes Jahr 20, 30, 40 Millionen Bäume, irgendwas in der Größenordnung. Es wird ja auch, die Firma wird ja immer größer, also ein Glück, ihr wächst ja ganz toll. Ihr pflanzt überall auf der Welt. Wie muss ich mir Baumpflanzen vorstellen? Also wie funktioniert sowas in der Dimension? Ich meine, du kannst ja nicht einfach ein Grundstück kaufen und da mal loslegen, das ist ja so viel, was ihr macht.
Ja. Also am Anfang war das auch nur, wir haben uns irgendeine NGO ausgesucht und da mal Geld hin überwiesen und dann gehofft, dass das irgendwie alles passen wird. Aber dann mit einer gewissen Größe haben wir, also wir haben bei Ecosia einen Chief Tree Officer, der sich eben um diesen Bereich kümmert. Also dafür zu sorgen, dass
CTO,
wir...
CTO, den ja. ich nur hier als Tech-Chef kenne. Genau. Okay.
Also einen Chief Technology Officer haben wir auch, aber wir haben eben einen Chief Tree Officer auch noch. Und also die Aufgabe von ihm und seinem Team ist, dafür zu sorgen, dass wir das Maximale rausholen können, was jetzt so ein für jeden Euro, den wir da ausgeben in dem Bereich.
Genau, und das ist auch wichtig, wenn ihr der Meinung wärt, Photovoltaik oder Windkraftanlagen wären besser, um auf dieses Gesamtziel Rettung der Welt einzuzahlen, würdet ihr das machen, aber Bäume ist das Mittel der Wahl geworden, weil es effizient ist, das zu machen.
Also wir machen auch Photovoltaik und Windkraft, tatsächlich, ich glaube, fast sogar in derselben Dimension, wie wir Baumpflanzung gemacht haben. Also wenn man jetzt nicht was Eigenkapital angeht, aber wenn man guckt, was wir irgendwie durch Banken noch mitgehebelt haben, ist das so ungefähr dieselbe Größe. Das Pflanzen von Bäumen ist aber, wenn du guckst, wo kriegst du irgendwie den meisten CO2, ist ja nicht nur CO2-Impact, sondern auch noch Biodiversität. Du schaffst irgendwie tatsächlich auch, also für viele Menschen in den oft wirtschaftlich schwachen Regionen auch eine gute wirtschaftliche Zukunft und so weiter. Du hast wirklich, Bäume pflanzen ist so ein Wundermittel für viele, viele Probleme, die wir gerade so auf unserem Planeten haben. Und das eben zu gucken, wo, mit welchem Projekt kann ich da am meisten erreichen? Wie ist das auch nicht nur ein Einmaleffekt, sondern idealerweise etwas, was sich schrittweise verstärkt? Ja, wie sorge ich dafür, dass die Bäume in 20, 100 Jahren auch noch da sind? Das ist eben die Aufgabe von unserem Chief Tree Officer und seinem Team. Wir haben, ich glaube, mehrere Dutzend Partner, mit denen wir dann eben lokale Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Die machen dann Vorschläge für verschiedene Baumpflanzprojekte. Wir unterschreiben Verträge mit denen. Und dann gibt es halt Zahlungen und wir prüfen am Ende nach, okay, wurden die Bäume gepflanzt? Wachsen die Bäume? Also was immer passiert, geht dann jemand hin, macht Fotos. Wir haben zigtausende Standorte von den Wissen von jedem Baum, wo er in welcher Region er steht. Und gucken dann auch mit Satellitendaten nach, hat sich die Biomasse auf diesem Standort jetzt wirklich erhöht oder ist sie vielleicht sogar runtergegangen? Und wenn irgendwas nicht stimmt, dann fragen wir bei unserem Partner nach oder gehen halt auch teilweise hin und gucken, Moment, was ist hier jetzt eigentlich, was ist hier Phase?
Wollte ich gerade sagen, ne? Ihr pflanzt in wie vielen verschiedenen Ländern? 40, 50 oder sowas, hast du gesagt.
Kann
ne?
gut sein, ja.
Okay, also wirklich weltweit, auch dort vor Ort, klappt nicht alles mit Partnern, Bäume könnten wieder eingehen, du redest ja von Drohnen, in gewisser Weise musst du überwachen, was machen denn diese 240 Millionen Bäume? Das ist ja ein ganz eigener Apparat inzwischen geworden. Mhm. Aber du sagtest auch, ihr guckt euch eben an, es gibt ja Gründe, warum Wälder weg sind. Mhm. Das ist ja nicht nur immer quasi der böse Kapitalist, Unternehmer, was auch immer, der jetzt das Holz braucht und da rodet und irgendwas anderes macht, sondern es ist ja manchmal auch, die Leute, die dort wohnen, brauchen Holz. Mhm. Also ganz einfache Dinge. Du sagst ja auch, du kannst natürlich Wald pflanzen, aber viel, viel einfacher ist ja, Wald zu beschützen. Mhm. Und dafür muss man sich auch Gedanken machen, wie legt man denn Wälder an? Was ist überhaupt der Bedarf der Leute? Mhm. Es gibt ja Wälder, die überproduzieren im Sinne von, du kannst ja Holz rausnehmen, ist ja gar kein Problem, schädigst aber damit nicht die Substanz des Waldes. Oder du hast mir auch völlig interessant erzählt, in Deutschland haben wir ganz, ganz viele Fichten. Mhm. Die Fichte gehört aber nicht in das deutsche Klima und mit der Klimaerwärmung, die wir gerade erleben, wird die Fichte ja auch nicht lange überleben. Mhm. Es sind also auch die falschen Bäume an den richtigen Standorten teilweise. Mhm. Auch das überdenkt ihr ja alles. Also ihr guckt euch wirklich an, die Beschaffenheit der Regionen, redet mit den Leuten, die dort wohnen, die also auch mitverantwortlich sind für den Wald und baut da eben auch, ist ja auch gesagt, manchmal macht es Sinn, dort Bäume zu pflanzen und wenn der Baum eben Schatten spendet, den Hang absichert und so weiter, gibt es halt nicht nur im Sommer Wasser oder im Winter, sondern gibt es ganzjährig den Bach, der da durchfließt, weil die Bäume dafür sorgen, dass es so ist.
Mhm, ja, also das wirklich den lokalen Kontext zu verstehen, warum sind die Bäume weg, was brauchen die Menschen, wie kann ich das Projekt so designen, dass es den Menschen vor Ort auch wirklich hilft und dass sie verstehen, von diesem Baum habe ich was, Früchte oder keine Ahnung, Wasser das ganze Jahr. Und deswegen werde ich diesen Baum schützen. Das ist wichtig, weil du kannst nie irgendwie, es macht keinen Sinn, einen Zaun um den Wald zu setzen. Irgendeine Lücke gibt es in dem Zaun und dann geht jemand rein und nimmt holst dir deine Bäume ab. Weil du musst ja immer auf Jahrzehnte denken. Du kannst nicht irgendwie, es geht nicht nur um die nächsten Monate oder sowas. Und dann tatsächlich zu verstehen, okay, in diesem Kontext, was ist jetzt die richtige Lösung? Manchmal gibt es eben keine Lösung. Wenn du gar keine stabile Gemeinschaft hast, sondern bist einfach irgendwo in der Fläche, wo immer wieder irgendwie die Besitzverhältnisse sich ändern und jeder holzt einfach nur ab, was da ist, dann macht es keinen Sinn, da zu pflanzen. Und also das, ich glaube, wir haben halt schon hunderte verschiedene Baumpflanzprojekte gesehen. Einige von denen waren erfolgreich, einige waren nicht erfolgreich. Und dann auch über die Zeit zu gucken, was funktioniert und da eben mehr Geld reinzugeben und das, was nicht funktioniert, eben auch sein zu lassen und auch zu akzeptieren. Manchmal klappt es eben nicht. Also ne, wenn ich sage 240 Millionen Bäume, das sind die, die am Ende noch da sind. Das sind nicht die, wir haben viel, viel mehr gepflanzt.
Ihr habt vielleicht 400, 500 Millionen gepflanzt. Keine Ahnung, wie da die Sterbequote ist, ne? Aber okay, das ist das, was effektiv da ist.
Genau. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Also,
genau. Ihr müsst ja nicht schönreden. Ihr müsst ja zum Schluss, ihr müsst aufs Ergebnis optimieren. Ja.
Aber also tatsächlich, das ist auch eine besondere Situation, in der wir sind, weil in unserem Bereich ist halt oft, kommen Gelder oft von irgendwelchen Staaten und dann gibt es so schöne Reports, was nicht irgendwie alles geklappt hat und so weiter. Und am Ende steht aber doch kein Baum mehr da. Also tatsächlich diese Ehrlichkeit und auch irgendwie so ein gewisses Effizienzdenken reinzubringen in diesen Bereich, ist was, damit stehen wir fast alleine da.
Wollte ich gerade sagen. Also erstmal ist ja gar nicht so einfach, wenn du sagst, ich will 30, 40 Millionen Bäume im Jahr pflanzen, jemanden zu finden, der die für dich pflanzt. Schon mal gar nicht weltweit. Das heißt, du hast ja auch gesagt, wir beginnen meistens mit ein paar tausend Bäumen, so eine Partnerschaft entwickelt sich. Aber ihr seid ja auch sehr glücklich, wenn ihr einen gefunden habt, auf den ihr euch verlassen könnt und der das ordentlich für euch macht. Um mal die Dimension kurz zu erläutern, ihr seid der größte private Baumpflanzer der Welt.
Ja, also mal abgesehen von irgendwelchen Forstunternehmen, die... Ja,
aber, genau, aber es gibt niemanden, der so viel Geld dafür ausgibt, weltweit Bäume zu pflanzen wie ihr. Und das machst du ja mit deiner Firma, die du gegründet hast, für uns alle. Also auch stellvertretend, habe ich ja vorhin schon gesagt, vielen, vielen Dank dafür. Das ist Wahnsinn. Du machst es wirklich aus der Überzeugung heraus, damit der gesamten Menschheit zu helfen. Und du willst das weitermachen. Aber du willst ja trotzdem die beste Suchmaschine der Welt bauen. Erzähl mal, dann müssen wir ein bisschen aufs Produkt zurückkommen. Eine Suchmaschine ist natürlich ein bisschen weniger gut zu greifen wie eine Hutfabrik. Aber jetzt habt ihr einen Benutzer auf der Suchmaschine, ihr liefert gute Suchergebnisse. Diese Suchergebnisse kommen teilweise von Google, kommen teilweise von Bing. Und ihr habt einen signifikanten 7- oder sogar 8-stelligen Betrag dafür ausgegeben, einen eigenen Suchindex jetzt zu haben. Ne?
Ja, also ich finde es auch sehr interessant, in diesen beiden Bereichen aktiv zu sein. Einmal Hightech und dann Hightech irgendwie, ne, Silicon Valley oder Berlin Bubble und dann aber auch manchmal in irgendwelchen ländlichen Regionen, in Entwicklungsländern, wo gar nichts da, also kein Internet, nichts und
krasser Gegensatz, ja.
Und dann auch wirklich zu verstehen, was braucht es jetzt eigentlich und auch verschiedene Perspektiven zu verstehen. Und Fortschritt ist eben nicht immer Fortschritt, weil in diesen Regionen, in denen gar nichts da ist, gibt es trotzdem oft Dinge, die gut funktionieren und Menschen, die sehr glücklich sind und was können wir von dort lernen? Also dieses, ne, ich glaube, da sind wir auch, haben wir auch als Unternehmen eine ganz besondere DNA. Und wenn ich das auch vergleiche mit Elon Musk oder Bill Gates, die irgendwie immer nur noch größere, krassere Maschinen bauen wollen, weil sie hoffen, dass wir da als Menschheit irgendwie weiterkommen, das ist schon eine ganz schöne Illusion. Und oft liegt die Lösung eben im Einfachen und Natürlichen.
Der Ursprung von allem ist am Ende des Tages.
Genau, also das, ich denke, dass wir da eine interessante Perspektive haben. Aber zurück zum Hightech-Bereich. Ne? Wir müssen natürlich als Suchmaschine wettbewerbsfähig sein. Ansonsten haben wir keine Nutzer und somit auch kein Geld für Bäume pflanzen. Das heißt, da geht auch ein großer Teil meines Fokus, also ich, um ehrlich zu sein, ich wäre gern unser Chief Tree Officer, weil ich das super spannend finde.
Das höre
ich
raus, ja.
Aber letztendlich, ne, ich kann unserem Chief Tree Officer am meisten helfen, indem ich unsere Suchmaschine erfolgreich mache.
Ja.
Das heißt, da einfach zu gucken, wie kriegen wir es hin, ein wettbewerbsfähiges Angebot zu bauen? Wie kriegen wir es hin mit dem aktuellen extremen Wandel hin zu KI? Nicht nur wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern idealerweise noch wettbewerbsfähiger zu werden.
Das darf man ja auch nicht vergessen. Ihr baut ein Äquivalent zu Google, Bing und Co. Also die Idee ist ja nicht, da ewig dran zu hängen. Das ist natürlich, das macht Sinn. Aber ihr müsst ja ein eigenes Produkt schaffen, weil wenn Google jetzt die krasseste KI der Welt entwickelt und euch daran nicht partizipieren lässt, wird sich ja Suchverhalten von Menschen ändern und Menschen wollen ja auch so suchen. Und wenn ihr das dann nicht mit anbietet, habt ihr als Suchmaschine keine Überlebenschance, weil ja auch Suchmaschinen sich weiterentwickeln.
Ja.
Und deswegen habt ihr jetzt einen eigenen Index aufgebaut.
Genau, also die, ne, sehr lange hingen wir einfach nur an Google und Microsoft dran. Aber in den letzten paar Jahren war es absehbar, dass auch mit der Wende hin zu KI irgendwie weder Google noch Microsoft uns diesen tiefen Zugang zu dem Index geben würden, den wir eigentlich brauchen, wenn wir ein gutes KI-Angebot machen wollen. Das heißt, da haben wir gesehen, müssen wir wahrscheinlich rein investieren. Und dann gab es natürlich auch so ein bisschen diese geopolitische Frage. Was ist denn, wenn rein hypothetisch jetzt ein Präsident an die Macht kommen sollte in den USA, der komplett balla ist und uns Europäern vielleicht das Internet abstellen will?
Was für ein Glück nicht passiert ist.
Wird nie passieren. Also, ne, das tatsächlich, vor 5 Jahren habe ich das noch als Witz gemacht, jetzt ist es leider kein Witz mehr. Und ja, also ne, wir bauen irgendwie technologische Zukunft für uns, vielleicht auch Resilienz für uns als Unternehmen, damit wir nicht so abhängig von Google und Microsoft sind. Mhm. Aber auch, ich glaube, wir tun da Europa einen starken Gefallen. Europäische Souveränität, was digitale Technologien angeht. Gerade, also ne, ein Suchindex ist eine sehr, sehr wichtige Basis für viele KI-Anwendungen.
Klar.
Also das, ne, da zu sagen, okay, da müssen wir jetzt rein investieren, wir müssen Geld auch wegnehmen, was ja sonst in Baumpflanzprojekte geht, um da rein zu investieren, auch unternehmerisch handeln und denken,
ja,
damit wir hoffentlich in ein paar Jahren richtig gut dastehen. Und das ist nicht einfach, kostet viel Geld. Wir machen das, also diesen Index bauen wir zusammen mit unserem französischen Wettbewerber, mhm, Quant.
Zweitgrößte
Suchmaschine in Europa.
Ja. Also ihr teilt euch dann diesen Index auch?
Genau.
Okay,
ja,
cool.
Ja. Und das steht prinzipiell auch anderen zur Verfügung. Mhm. Aber eben dafür zu sorgen, dass wir nicht diese Abhängigkeit haben und nicht irgendwie ausgegrenzt werden, wenn es dann wirklich den Zugriff zu diesen Technologien braucht, um die beste KI-Anwendung zu bauen.
Genau, lass mal darüber auch kurz reden. Politik und im Umgang, also ihr habt jetzt Europas größte, erfolgreichste Suchmaschine gebaut. Mhm. Jetzt würde man ja denken, dass ja unsere Ämter, Behörden und Co. ein Interesse daran hätten, mit euch zu suchen, also oder die meisten Menschen, sie tun ja nicht nur Gutes damit, sondern sie investieren ja damit auch indirekt in eine europäische Technologie. Und wir sind ja wirklich, was Suchmaschinen angeht, da können wir uns ja wirklich, da können wir nur in die USA rüber gucken. Mhm. Da haben wir ja gar nichts Eigenes außer euch. Aber da sagst du auch so, politische Förderung oder dass wirklich sich jemand hinstellt und sagt, wir müssen jetzt Ecosia nutzen als Europa, als Deutschland, das hast du nicht.
Ja, ist ja, also es gibt einzelne positive Fälle, mhm, gewisse Ministerien, auch viele, also viele Verwaltungen, die hier und da umgestellt haben auf Ecosia, aber die Mehrheit hat immer noch Google und Bing als Standardsuchmaschine.
Weil eingestellt. Es auf den Maschinen, die sie ins Büro geliefert bekommen, ja vorinstalliert, ja, ist. Also wir reden ja auch immer von, naja, das dürfen wir eigentlich nicht, dieser Wettbewerbsverzerrung und, mhm, Co. Naja, Moment mal, also ihr seid, mhm, nicht vorinstalliert auf dem neuen Microsoft- oder Apple-Rechner.
Ja, das ist am Ende eine wichtige politische Entscheidung, die man da trifft mit der Frage, welche Suchmaschine stelle ich ein. Und wir in Deutschland sind wir, glaube ich, sehr naiv. Unser französischer Wettbewerber Quant, die hatten auch einmal Unterstützung von Macron, der gesagt hat, in allen Verwaltungen wird Quant eingestellt. Und so kamen die dann halt schnell
auf. Der Staatspräsident.
Ja, okay. Genau. Das würde ich mir auch wünschen. Es gibt einfach keinen Grund, warum man das nicht, also jeder kann ja wegwechseln wieder, wenn sie es nicht wollen. Ja. Aber einfach mal den Standard einzustellen. Die Amerikaner oder Chinesen wären nie so dumm, eine europäische Suchmaschine als Standard einzustellen in den Verwaltungen. Da hängt ja viel.
Das würden die rein protektionistisch gar nicht machen. Niemand, ja, in den USA würde auf die Idee kommen, sich eine europäische Technologie reinzuholen, wenn man es selber könnte.
Ja.
Das ist Wahnsinn, dass bei uns andersrum ist.
Und was da an Daten geteilt wird. Die Mitarbeiter in der deutschen Verwaltung helfen, die Algorithmen von, ja, Google zu trainieren.
Ja,
ja, also ich versuche das irgendwie durch Argumente, aber ich glaube, es braucht echt mal jemand, der einfach sagt, was machen wir hier eigentlich? Wir reden von europäischer Souveränität. Wir sind so sehr, wie wir, was Gaslieferungen anging, abhängig von Putin waren, sind wir jetzt, was digitale Technologien angeht, abhängig von Trump. Da haben wir doch keine Verhandlungsposition. Wir müssen uns da in eine bessere Situation bringen. Und da muss einfach mal jemand sagen, natürlich ist Ecosia die Standardsuchmaschine in allen deutschen Verwaltungen. Gibt es überhaupt keine Frage. Bitte stellt das bis nächste Woche um.
Ja. Also eigentlich sollten wir alle daran arbeiten, dass es in Deutschland die Standardsuchmaschine wird. Dann können wir gerne auch über Europa reden. Mhm. Und das Schöne daran ist ja, egal wie viele Leute es nutzen und wie profitabel ihr werdet, ihr zahlt ja auch noch eins zu eins darauf ein, dass meine Kinder hier aufwachsen können, mhm, und ich.
Also Steuern zahlen wir auch.
Ne? Und Steuern zahlt er auch noch in Deutschland. Darf man auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie viel Steuern Google in Deutschland zahlt. Das ist ja, glaube ich, nicht ganz so viel. Mhm. Das ist eigentlich absoluter Wahnsinn, dass wir das nicht machen, weil wir arbeiten damit komplett gegen uns selbst.
Ja, also ne, ich heb mal so ein paar, das Bundesumweltministerium hat umgestellt, ich glaube so ein paar große Metro, DHL,
ach,
so ein
cool.
paar, also es haben auch tatsächlich einige schon umgestellt, aber die große Masse, also gerade, ich denke, in der öffentlichen Verwaltung, da gibt es auch eine gewisse Verantwortung.
Ja.
Und da, keine Ahnung, also ich bin da, wir sind da auch teilweise so ein bisschen am Verzweifeln, wir haben auch viele gute Beispiele, aber tatsächlich, das jetzt einmal zu sagen, wie in Frankreich das passiert ist, alle stellen um, fertig.
Ja.
Das, warum machen wir das nicht?
Ja. Das ist auf jeden Fall, das sollte ein großer Denkanstoß sein. Mhm. So, du willst auf jeden Fall als Unternehmer, du sagst, ich kann extrem gut damit leben, wenn diese Suchmaschine zur größten Suchmaschine der Welt wird.
Mhm.
Ihr habt euch komplettes Recht genommen, also auch wenn Google morgen mit einem Riesengeldkoffer kommt, in dem 5 Milliarden drin sind oder die Hälfte der Anteile von Google, ihr könntet dieses Unternehmen nicht mehr verkaufen.
Ja.
Es dient nur sich selbst.
Mhm.
Feierabend.
Ja, das macht die Geschichte auch nur richtig rund.
Ja, auf jeden
Irgendwie
Fall.
Irgendwie wäre es, wenn ich doch die Option hätte, das doch zu verkaufen, dann würde irgendwas fehlen. Und ich habe auch gemerkt, gerade in der Resonanz von Journalisten, dass sie das dann auch erst so richtig geglaubt haben.
Mhm.
Und Also ne, ich finde, ist auch eine gewisse Verantwortung gegenüber unseren Nutzerinnen und Nutzern, die ja auch irgendwie uns einen Vertrauensvorschuss geben. Mhm. Ich habe das auch also mehrmals diese Enttäuschung erlebt, wenn ich irgendwelche Unternehmen einfach also mit meiner Konsumentscheidung unterstützt habe, weil ich geglaubt habe, dass die das anders machen. Und dann wurden sie, keine Ahnung, dann doch an Nestle verkauft oder sowas. Das ist echt eine fiese Frustration und du denkst ja, was für gemeine Arschlöcher, die das da irgendwie verkauft haben. Ich habe doch klar an das Bessere geglaubt, die haben mir doch immer versprochen, dass das irgendwie anders wäre. Und deswegen, auch wenn du nicht die wirkliche, rechtliche, irreversible Sicherheit hast, dass ein Unternehmen nicht verkauft werden kann, ist so ein Versprechen einfach nichts wert. Mhm. Und mit dem, was ich tun kann, also ich glaube, den größten Beitrag, den ich selbst dazu leisten kann, dass wir vielleicht eine etwas andere Welt haben, in dem Wirtschaften vielleicht auch anders läuft, als es gerade läuft, ist eben, dass ich diesen Schritt auch wirklich gehe.
Okay, das heißt also, du ingenierst jetzt weiter mit deinem Team diese Suchmaschine. Es gibt jetzt auch demnächst oder gibt es schon einen Login? Auch das habt ihr jahrelang nicht gehabt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Warum sind die Suchmaschinen auch so unglaublich erfolgreich? Weil wir eingeloggt sind, unsere Daten teilen. Das heißt, die Suchergebnisse, auch das Marketing kann komplett ausgesteuert werden auf unser Suchverhalten. Das habt ihr alles nicht gemacht. Das ist jetzt auch da. Also ihr könnt auch da mitspielen, kompetitiv sein. Du sagst, alles, was AI ist, ja, wir sind nur 100 Leute, aber wir trauen uns schon zu, das sehr, sehr ordentlich bauen zu können. Mhm. Also ihr wollt definitiv da weiter Gas geben und wollt eine noch größere Suchmaschine entwickeln.
Also genau, das ChatGPT wird von vielen Menschen immer mehr auch als Suchmaschine benutzt oder ersetzt viele Suchanfragen. Das sehen wir natürlich auch, sehen wir auch schon seit einer Weile. Und das ist also ein Risiko für uns, aber auch eine krasse Gelegenheit. Also weil ich glaube, da haben wir jetzt echt eine Möglichkeit, als Startup Innovation zu machen. In einem Jahr würde ich mir wünschen, dass Leute Ecosia genauso als Alternative für ChatGPT sehen, wie sie das gerade als Alternative für Google sehen. Vielleicht sogar, dass das nochmal, weil wir dieses Zusammenspiel von Suche und Chat nochmal vielleicht besser machen können, sogar als Google oder ChatGPT, dass wir vielleicht einfach wirklich in einigen Bereichen das beste Produkt sind. Unabhängig davon, ob wir Bäume pflanzen oder nicht.
Mhm, klar.
Und das wäre also für mich in einem Jahr, ich wäre echt happy darüber, wenn wir nicht nur die größte europäische Suchmaschine sind, sondern auch irgendwie so als das größte europäische KI-Unternehmen wahrgenommen werden. Es gibt keine anderen Apps, die ungefähr diese Reichweite haben. Also klar, hier und da gibt es schon, gibt viele tolle Unternehmen, aber jemand, der wirklich im Endnutzerbereich einen signifikanten Marktanteil hat, gibt es nicht viel. Das ist alles von Big Tech dominiert. Und ich hoffe, dass wir da nicht nur unsere Position halten können, sondern idealerweise auch nochmal ein paar Prozent Marktanteil dazu gewinnen können.
Ja, und ich finde es wirklich spannend, wie du zwischen den Welten wandelst. Also es sind zwei völlig verschiedene Themen. Das ist zum einen, wir wollen die größte Suchmaschine der Welt bauen und das sehen wir super kompetitiv, da sind wir Unternehmer durch und durch. Auf der anderen Seite ist klar, dass alles Geld, das wir verdienen, damit tun wir was Gutes und wir gucken uns genau an, was wir machen. Auch da sind wir Unternehmer und BWLer durch und durch. Wir gucken uns die Effizienz der Geschichten an. Auf jedem einzelnen Partner, ob es ein Baum ist, eine Windkraftanlage oder irgendwas anderes. Das Geld, was ihr dort investiert, was ja schnell mal, also im besten Case ist es ja so, ihr verdient eine ganze Menge Geld, das wäre ja dann eigentlich der Gewinn, aber ihr gebt es ja vorher aus für diese Projekte. Und da ihr ja, jetzt muss natürlich gucken, kalkulatorische Wagnisse, bla 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 bla, Rücklagen bilden als Unternehmen, natürlich ein bisschen was muss immer stehen bleiben, um auch eben einen Index bauen zu können. Aber im besten Case gebt ihr jeden Euro aus, den ihr verdient, dann müsst ihr nämlich nichts versteuern, habt einen viel, viel höheren Hebel auf viel mehr Bäume pflanzen. Diese Investments, die ihr dort tätigt im Umweltbereich, bringen die irgendeine Art Return für das Unternehmen im Sinne von, das lohnt sich auch, wir haben Holzerlöse, Photovoltaikerträge, irgendetwas?
Also Klima-Return bringen die immer auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, genau.
In den meisten Fällen gibt es auch Rückflüsse auf irgendeine Art. Also ne, wenn ich, sag mal, ich bin irgendeine Gemeinde in Tansania und pflanze auf Gemeindeland irgendwelche Frucht- und Obstbäume, dann können die Menschen, die in dieser Gemeinde leben, diese davon ernten und davon leben. Also ne, es ist wichtig, dass es irgendeinen Return gibt von den Bäumen, damit Leute diese Bäume schützen. Das ist immer eine wichtige Komponente. Wir gucken auch, wenn es möglich ist, dass wir auch als ursprünglicher Kapitalgeber auch eine Rendite erzielen.
Da guckt ihr aber nur ein Drittel der Investitionen ungefähr drauf. Du sagst ja, zwei Drittel sind einfach investiert. Da gibt es den Return für die Menschen vor Ort und für uns alle auf der ganzen Welt. Aber bei einem Drittel der Investments ist es auch so, dass Geld zurückkommen könnte im Sinne von jährlichen Dividenden oder irgendwas anderem.
Ja, also ich würde das gar nicht so sehr ein Drittel, zwei Drittel machen, sondern so ein Spektrum. Manchmal wissen wir, hey, hier geben wir Geld weg und da kommt nichts zurück. Für uns schon gar nicht, da gibt es keine Chance. Aber wir versuchen eben auch diese Rendite denke und lass uns mal was wirtschaftlich Nachhaltiges aufbauen, immer mehr in diese Baumpflanzenwelt reinzukriegen, die eigentlich eher NGO-getrieben ist, damit Dinge auch wirklich, also idealerweise geben wir halt einmal ein paar hunderttausend Euro hin und dann wächst das einfach von alleine weiter. Das wäre prima. Und gerade wenn wir gucken, dass wir auch eine gute Rendite bekommen, idealerweise gibt es dann einen anderen Investor, der sagt, hey, das Baumpflanzen ist so profitabel, das mache ich auch. Also ein Investor, dem Klima komplett egal ist. Also wenn wir das hinkriegen, und das ist so eine groben Drittel der Projekte, wo ich sagen würde, ja, da würde ich auch, wenn es nur darum geht, eine einigermaßen gute Rendite zu erzielen, würde ich auch rein investieren. Und, aber das ist ein Spektrum. Und einige dieser Projekte, also wir machen auch, wie gesagt, ganz viel erneuerbare Energien. Das sind sehr gute, profitable Projekte.
Da höre ich ein bisschen auch den Tim Schumacher raus, deinen Geschäftspartner, der ja auch sagt, wir müssen es hinbekommen, dass es gar nicht als Klimaprodukt wahrgenommen wird. Es ist einfach ein gutes oder das beste Produkt und die Leute wollen es deswegen kaufen. Ja. Spielt doch gar keine Rolle, ob das jetzt ein Klimaprodukt ist. Spielt eine Rolle, ob dieses Produkt eine Daseinsberechtigung hat. Und da gibt es ja auch den World Fund, wo du ja wahrscheinlich als Berater mitwirkst oder da auch ab und zu mit Tim dich austauschst, den er gerade aufgesetzt hat, glaube knapp 300 Millionen groß, wo er sagt, wir investieren ja auch genau in diese Dinge. Ja, es gibt halt, man kann Schokolade auch nicht aus Kakao herstellen. Und die ist dann sehr nah dran an der normalen Schokolade, Substitutionsprodukt. Wenn das Sinn macht, aus Stoffen hergestellt werden, kann die uns ohne Ende zur Verfügung stellen. Wir müssen keine Wälder abholzen oder eben Ackerbau, Raubbau an der Natur betreiben. Dann machen wir das. Das ist ja ein toller Gedanke auf jeden Fall.
Ja, also genau, das ist, ansonsten bist du immer abhängig davon, dass Leute irgendwie entweder mehr bezahlen oder irgendwie ne, gut Menschen sind oder wie auch immer. Also das, ich glaube, das ist echt wichtig, und oft ist es auch gut möglich, weil viele dieser, wenn du mit der Natur zusammenarbeitest, dann bist du einfach ressourceneffizienter und am Ende schaffst du ein besseres Produkt. Also das Elektroauto ist einfach besser als ein Verbrenner. Punkt. So. Und hat, also die Zukunft ist Elektroauto. Einfach weil, nicht weil es gut fürs Klima ist, sondern weil es einfach, es macht Sinn. Ja.
Es wäre super, wenn es die Technologie ist, die sich durchsetzt aus Effizienzgründen. Punkt. Genau. Ob das jetzt Wasserstoff, Elektroauto, Benziner, Diesel ist. Ja. Effizient, nicht ideologisch getrieben, sondern was ist die beste Entscheidung für die inzwischen mehr als 8 Milliarden Menschen, glaube ich, haben wir. Das ist ja das Thema. Die müssen ja trotzdem alle irgendwie bewegt werden und irgendwie so, dass der Planet am wenigsten Schaden davon nimmt. Das ist echt eine krass große Aufgabe. Bist du jetzt eigentlich, Ecosia ist schon so trotzdem dein Ding, dass es 97% deiner Zeit verbringst du auf diesem Unternehmen.
Ja.
Das ist ja typischerweise noch ein Family Office, 48 Beteiligung oder irgendwas anderes.
Nee, nichts davon. Ja, also genau, also der Hauptteil ist Ecosia. Es gibt halt irgendwie so Dinge, die ab und zu mal dann Ablenkungen, wo du denkst, ah ja, das gucke ich mir auch mal mit an und so. Aber Ecosia ist mein eigentlich einziger Beruf.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja trotzdem irgendwie auf dieser Berliner in der Tech-Bubble irgendwie auch mit drin. Du hast mir auch gesagt, wir haben uns ja vorher jetzt nicht irgendwie Millionen rausgezogen. Also du kriegst ein Gehalt. Da seid ihr, glaube ich, auf der Seite relativ transparent. So in was verdient das Management und so. Das kann man sich irgendwie alles zusammenreimen. Das ist dein Benefit. Du kriegst ein Gehalt, genauso wie jeder angestellte Geschäftsführer. Darüber hinaus keinerlei Upside. Du kannst eben deine Projekte und deine Ideen umsetzen, was ein tolles Upside ist, wie ich finde.
Ja.
Aber das ist das ganze Geschäft dahinter. Und du gibst fast all deine Kraft in dieses Unternehmen rein.
Ja. Also für mich war ja dann auch, als ich diese Entscheidung getroffen habe, das Unternehmen zu verschenken, die Frage, okay, nehmen wir an, ich hätte jetzt 100 Millionen auf dem Konto. Was würde ich damit machen? Ich würde versuchen, das Geld so zu nutzen, dass ich die Klimakrise damit lösen kann. Das kann ich aber auch mit Ecosia selbst machen.
Ja.
Also warum dann diesen komischen Umweg gehen? Ich kann es auch glaubwürdiger machen, wenn es weiterhin in Ecosia ist. Und auch auf eine Art und Weise, dass die Nutzer, Nutzerinnen, die uns unterstützt haben, auch irgendwie dran glauben.
Das fängt bei Mitarbeitern an und endet bei Nutzern. Denn Unterstützer können diesem Pfad viel leichter folgen. Ja. Krass. Also wirklich Wahnsinn. Also ich will es gar nicht Socialpreneur nennen, weil ich finde, das wird dem nicht gerecht. Du bist ein echt krasser Unternehmer. Also was ihr da baut, ist ja kein Sozialunternehmen, sondern was ihr baut, ist einfach eine der krassesten Suchmaschinen der Welt. Und auf der anderen Seite setzt ihr das Geld nur anders ein, was hinten rauskommt, weil es nicht an Dividenden ausschüttet oder an Aktionäre, sondern ihr setzt es eigentlich da ein, wo es wahrscheinlich richtig ist und was man sehr wahrscheinlich auch mit jedem Tag, den man weiter auf dieser Erde verbringt, erkennen wird, dass es richtig ist. Aber es ist, ihr seid immer noch da. Ihr seid nicht so viele in diesem Bereich. Ihr seid da fast, also in der Dimension sowieso alleine. Das ist eigentlich schon relativ krass, dass wir, ich sage immer, wir in Deutschland schaffen es leider nicht so richtig gut mit dem Marketing. Es ist total irre, dass ich eure Story erst erfahre, wenn ich hier mit euch den Podcast mache. Oder wenn der Tim hier sitzt, das geht eigentlich nicht. Eigentlich geht es nicht. Warum können wir nicht sagen, das ist ein Unternehmen, das tragen wir jetzt durch ganz Europa, da können wir stolz drauf sein. Europa hat ein ganz hohes Interesse daran, dass ihr oder vielleicht auch Quant die führende Suchmaschine in Europa wird. Mhm. Und wenn du dennoch noch den Effort hast, dass hinten raus die Kohle 1:1 für die Menschheit eingesetzt wird, also unabhängig von Europa, ihr pflanzt die Bäume für jeden Menschen auf dieser Welt, geiler geht doch nicht. Mhm. Das liegt doch auf der Hand eigentlich.
Ja, ne, du hast halt alle unsere, wir haben alle Big Tech Unternehmen eigentlich als Wettbewerber und die haben sehr viele Ressourcen und auch Interesse, dass das eben nicht passiert, dass wir führende Suchunternehmen auf der Welt werden. Das heißt, natürlich kämpfen wir da auch gegen gewisse Widerstände, auch Praktiken, die meiner Meinung nach nicht immer fair sind. Die sind ja nicht nur, also oft nicht nur eine Suchmaschine, sondern ein ganzes Ökosystem an Plattformen, wo du irgendwie rein musst.
Microsoft-Betriebssystem, was ist wohl der Browser? Microsoft-Betriebssystem, der zahlt dafür wie viel Geld irgendwo hin?
Ja, versuch mal Ecosia im Edge-Browser als Standardsuchmaschine einzustellen. Mhm. Das ist, also ein normaler Mensch kriegt das nicht hin. Und das ist nicht, weil das Microsoft irgendwie vergessen hat oder so, sondern das ist wahrscheinlich Kalkül. Ich glaube, wenn wir fairen Wettbewerb hätten, wären wir auch wahrscheinlich schon 10-mal größer. Weil es ist so, wenn du einen Menschen auf der Straße fragst, hey, hier gibt es eine Suchmaschine, die verwendet 100% der Gewinne irgendwie, um Aktionäre auszuzahlen und hier gibt es eine Suchmaschine, die verwendet alle Gewinne für den Planeten. Welche willst du nur nutzen? Dann würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, oh, ich nehme die für den Planeten. Aber das Problem ist, dass niemand gefragt wird. Das ist ja immer voreingestellt und dann auch Unternehmen mit sehr viel Marktmacht, sehr viel Geld, sehr klugen Mitarbeitern schaffen es halt, diese Wettbewerbsposition auch zum gewissen Grad zu zementieren.
Ihr seid ja fairerweise auch in einem Bereich unterwegs mit AI und Co., wo ihr gegen die besten, bestbezahlten Ingenieure und Mitarbeiter der Welt antretet. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht gerade so, ist ja keine einfache Aufgabe.
Ja, und sehr viele davon, ne? Sehr viele, sehr gute.
Genau, und auch da trennen euch Faktoren. Mhm. Nicht 100, 200, 300 Prozent, da trennen euch Faktor 100, 200, 3000. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, was die aufbringen.
Ja.
Wir hatten am Anfang das so ein bisschen geframed, Kontrolle über den Planeten verlieren. Das war ja so ein Punkt, den wir auch kurz diskutiert haben. Da gibt es ja im Endeffekt mindestens mal zwei Varianten oder drei. Kontrolle über den Planeten verlieren könnte quasi ein Ereignis sein, was auch aktueller denn je ist, Kriege. Mhm. Kontrolle über den Planeten verlieren kann aber auch sein Umwelteinflüsse. Mhm. Also irgendwann können wir einfach nicht mehr den Hebel umlegen und können zurück, sondern ist die Erderwärmung oder andere Themen so groß, Krisen, Waldbrände, alles, was da so einhergeht, dass wir es nicht mehr aufhalten können. Und es gibt ja noch die dritte Ebene, KI, wo ja auch wieder sich so deine Gedanken macht, wo geht's denn damit hin? Was ist denn da heute aus deiner Sicht bei jemandem, der auch so extrem nah dran ist? Also du hast ja die Umweltkomponente. Mhm. Ich glaube, die Kriegskomponente, das bekommen wir irgendwie alle mit. Das ist immer sehr edgy und irgendwie sieht man und hört nicht alles. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass es so ist. Und du hast KI, was ist denn da dein Guess, wo die Reise hingeht?
Ich habe schon seit vielen Jahren, ich glaube, wenn man in dem Bereich Klima aktiv ist, da muss man auch so eine gewisse Resilienz aufbauen. Mhm. Seit vielen Jahren finde ich eigentlich, wir sind als Menschheit nicht in einer guten Richtung, was jetzt einfach mal die nächsten Jahrzehnte angeht. Ja. Wir haben es als Menschheit noch nicht geschafft, also ich glaube, wir waren oder sind immer noch eine destruktive Gesellschaft. Das heißt, je mehr wir wachsen, desto schlechter geht es eigentlich dem Planeten.
Ja.
Und wir haben es noch nicht geschafft, diesen Umschwung zu einer regenerativen Gesellschaft zu schaffen. Das heißt, je mehr wir wachsen, desto besser geht es eigentlich, also allen Menschen, allen Lebewesen, dem Planeten selbst. Und es beschleunigt sich aber alles immer mehr. Das heißt, und die Grenzen des Planeten sind nun mal endlich. Das heißt, wir kommen zwangsläufig, und das ist nicht nur Klima, es ist auch Biodiversität, es ist Nahrungsversorgung, Wasserversorgung, geopolitische Konflikte und so weiter. Wir kommen immer näher an Punkte, wo es dann wirklich mal knallt. Und die ersten Effekte sehen wir jetzt davon. Waldbrände, Hungerkrisen und so weiter.
Du hast auch gesagt, ich wohne ja in Brandenburg, du hast ja gesagt, das Kiefersterben in Brandenburg, das hat schon lange begonnen und über die nächsten Jahrzehnte wirst du sehen, wie Kiefern einfach wegsterben, umfallen, brennen werden, das nicht mehr aufzuhalten.
Ja.
Die Kiefer ist in Brandenburg auch falsch.
Ja, also viele Bereiche in Brandenburg sind klassifiziert als bald Wüste. So, darauf können wir uns einstellen.
Krass,
also nur ein paar Jahrzehnte weiter gedacht. Und da kann man jetzt noch ein paar Maßnahmen, ne? Es gibt auch Bäume, die in Wüstengegenden gut wachsen, aber
fange ich schon mal an, Kakteen anzubauen. Super.
Ja, also du hast halt in Brandenburg 400 Millimeter Regenfall im Jahr ungefähr in einigen Regionen. Es wird heißer, trockener und hast Probleme. Und das jetzt Brandenburg mal als Beispiel, was so auf dem Planeten auf uns zukommt, wenn wir eben das nicht schaffen, gewisse Themen wie Treibhausgasemissionen, Biodiversität und so weiter unter Kontrolle zu bekommen. Und ja, ich war eine Weile lang so, als Greta Thunberg auf die Bühne kam, dann auch echt enthusiastisch und dachte, ja, jetzt kriegen wir die Kurve, super. Aber dann eben das Imperium schlägt zurück, die Ölindustrie, Trump, Putin und so weiter haben es halt geschafft, das Ganze wieder zu untergraben. Und jetzt sind wir wieder auf einem Kurs, der mich sehr, sehr pessimistisch stimmt. Und wenn du mich fragst, aktuell, wo stehen wir im Jahr 2100, würde ich sagen, wahrscheinlich krasse negative.
Allein aus Klimasicht.
Allein aus Klima.
Ja. 2100 ja. wird es große Klimakatastrophen ja. geben im ja. Sinne von Meeresspiegel steigt, ja. Flutwellen, Brände, ja. all das, was wir jetzt schon Leid erleben, ja, ja. das wird einfach zunehmen.
Ja. Und exponentiell wirklich ja. gewisse Kipppunkte, ja. die mir echt Sorgen machen, mit wahrscheinlich Milliarden von Menschenleben, die da
dranhängen.
Und wenn nicht irgendein Wunder passiert, also tatsächlich, ja, also Milliarden von Todesopfern. Und das ist, ne, also das will ich mir nicht vorstellen, das mhm. ist sehr, sehr traurig, bedrohlich. Und das war immer so, also auch in den letzten Jahrzehnten irgendwie, wie kann ich das verhindern? Was kann ich irgendwie tun, damit wenigstens die Chancen besser werden, dass es nicht darauf hinausläuft?
Ja.
Und jetzt kommt dann noch dieses KI-Thema davor.
Ja.
Und das ist, also zum einen, für mich ist das so ein Spektrum, weil ich sehe es als relativ wahrscheinlich, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren irgendwie dahin kommen, dass wir Superintelligenz haben. Das heißt, KI intelligenter ist als alle Menschen zusammen auf diesem Planeten. Und wenn wir Superintelligenz haben und also es gibt dann noch eine andere Lebensform, künstliche Lebensform, die einfach um ein Vielfaches intelligenter als wir ist, dann haben wir auch keine Kontrolle mehr darüber, was auf diesem Planeten passiert. Also ja. die werden uns irgendwie, die KI macht dann, was es will.
Ich erinnere mich so ein bisschen an die Sims. Also wenn die KI feststellt, dass wir Menschen halt hochgradig ineffizient sind und alle in die falsche Richtung laufen und dann, das ja auch ihre eigene Existenz bedroht, dann ist halt die Frage, sorgt die KI dafür, ob wir alle ein gutes Leben führen oder sagt die KI, den Mensch so zu haben, macht gar nicht ja. so viel Sinn, habe ich mir überlegt.
Das ist eine komische Krankheit, die da auf ja, dem genau. Planeten existiert. Ich reduziere mal die Anzahl.
Eine ja. aussterbende Art. Ich meine, das passiert ja auch mit Tierarten. Am Ende des Tages, wenn es eine Superintelligenz gibt, du hast ja schon mal gesagt, die ist irgendwann intelligenter als wir und dann trainiert sie sich ja selbst. Sie braucht uns denn gar nicht mehr in dem Kosmos und dann steigt es ja nochmal exponentiell.
Ja, ja. Also dieses, ne, dieses Ereignis nennt man AI Takeover, dass ja. wir als Menschheit die Kontrolle über den Planeten verlieren. Ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass das in den nächsten 10, 20 Jahren kommt.
So schnell?
Also, ne, dass wir sind nicht cutting edge, was jetzt irgendwie KI-Forschung angeht, aber die Leute, die OpenAI, Google verlassen und sagen, Achtung, ja. hier gibt's was, worauf wir achten sollten und wir sind absolut nicht vorbereitet, die sagen alle ungefähr das.
Okay.
Und ne, ich nehme das jetzt mal auf. Aber wenn ich jetzt einfach mal weiter zeichne, wie die Entwicklung ist, macht das für mich Sinn. Dann, ja, und dann, was passiert dann? Also ich glaube nicht, dass wir das in irgendeiner Art kontrollieren oder irgendwie auf sicher programmieren können oder sowas. Du kannst nee. Etwas nicht kontrollieren, was viel, viel intelligenter ist als du. Das heißt, für mich gibt es das nicht zu unterschätzende Risiko, dass das zur Auslöschung der Menschheit führen wird. Sagen wir mal so ein Drittel. Dieses Risiko haben wir aber ohnehin, weil wir ja gerade mit Klimakrise und so weiter auch auf eine Wand zufahren. Es gibt aber auch eben die Chance, dass die KI eben sagt, hey, liebe Menschen, toll, dass ihr mich irgendwie in die Welt gebracht habt. Ich kümmere mich jetzt um euch und löse die größten Probleme und,
genau.
und verwalte mal mehr oder weniger den Planeten so, dass ihr auch gut leben könnt.
Dafür müssen wir aber Regeln aufstellen. Die Regel das, ist, X, Y, kann ja sein. Ja,
dass ich glaube, das ist echt einfach nur Glück.
Okay.
Ich glaube, du kannst nicht einem.
Ich meine, dass die KI dann Regeln für die Menschen aufstellt. Der Ansatz ist ja, eben also, Wasserverbrauch, ja. Stromverbrauch pro ja. Kopf, Einschränkungen.
Ja.
Nicht jeder kann 3 Autos haben, nicht jeder kann ein eigenes Haus haben, es macht keinen Sinn.
Ja.
Ich meine, es ist ja so, die Population wird immer größer und wir leben alle noch in der Vergangenheit von den Modellen, in denen wir so leben.
Ja. Und also, ne, das, aber dieses, also ich finde dieses Idee interessant, wir geben die Kontrolle über unseren Planeten ab. Es ist nicht mehr unsere Entscheidung, was dann passiert. Das entscheidet dann jemand viel, viel intelligenteres für uns.
Ja.
Und wenn dieses viel, viel intelligentere Lebensform einfach nur möchte, dass sie irgendwie mehr Ressourcen hat und das Weltall übernimmt und Menschen eben in dieser Kalkulation nur nervig sind, dann ja. haben wir eben Pech.
Also ich glaube, es entscheiden dann auch keine Regierung mehr. Die Politik und so und der Wille des Volkes ist dann nicht mehr.
Also kurzfristig vielleicht, ne, je nachdem, ob USA oder China zuerst dahin kommen, haben sie vielleicht noch ein paar Tage, Monate, Jahre Kontrolle über die KI, aber dann ist das auch weg. Und dann macht die KI einfach, was sie will. Also es klingt jetzt irgendwie so, ne, vielleicht sehr apokalyptisch, aber ich glaube, es gibt eben also die Chance, dass wir als Menschheit zum Ende des Jahrhunderts zumindest, vielleicht nicht aussterben, aber auf jeden Fall echt krasse Probleme bekommen. Die ist ja sowieso aktuell da. Und für mich erhöht KI nicht unbedingt dieses Risiko, dass wir jetzt aussterben. Ich finde es tatsächlich...
Du sagst, es könnte auch ein ausbalancierender Faktor sein, der uns vielleicht doch noch vor der Naturkatastrophe bewahrt. Ja,
wir Menschen haben es nicht geschafft, irgendwie die Evolutionsschritte schnell genug zu machen, die dazu führen, dass wir eine Spezies sind, die den Planeten gut irgendwie ins 22. Jahrhundert führen kann. Ja, vielleicht muss das dann jemand anders übernehmen. Also, ne, ich bin... ich werde weiterhin alles dafür tun, irgendwie um die richtigen,
Du gehst ja also in der richtigen Richtung, seid ihr auf jeden Fall unterwegs, aber ihr alleine werdet es nicht fixen. Und selbst in dieser krassen Dimension, in der ihr unterwegs seid, könnt ihr das nicht aufhalten. Das ist auch so.
Ja. Also das AI-Race ist gestartet und wird mit 1000%iger Geschwindigkeit sowohl von den USA als auch von China weitergeführt und kann meiner Meinung nach nur dazu führen, dass am Ende eine Superintelligenz rauskommt, die Kontrolle über den Planeten übernimmt. Wann das passiert, musst du andere Leute fragen. Ich glaube, es ist nicht so weit weg.
Ja, danke trotzdem für die Insights. Also ich finde, wenn man jemanden hier hat, der sich auch im Großteil seines Tages mit solchen Themen beschäftigt, dann müssen wir unbedingt auch mal sowas klar aussprechen. Da werden ja tausende Hörer werden das anders sehen. Ne? Oder werden das. Aber ich finde ja, wir haben hier so gute Leute und es ist ja immer die Idee, dass man von diesen Leuten erfährt, wie es in ihrer Branche ist und wie sie den Blick auch auf die Welt haben. Und deswegen finde ich ganz schön, dass wir die Kurve genommen haben. Das ist auch interessant. Ja, und ich muss wirklich sagen, da sind ein paar, man macht sich ja selber so seine Gedanken ganz oft im Hintergrund, weil es eben nicht den Alltag bestimmt. Aber vieles von dem, was du sagst, das ist nicht mehr zu übersehen. Und mit diesen Szenarien muss man sich durchaus auseinandersetzen und muss sie mal für sich selber durchdenken. Deswegen muss man nicht morgen schreiend aus dem Fenster springen oder aufhören, Kinder in die Welt zu setzen. Aber es ist eben trotzdem so, dass man sich darüber Gedanken machen muss.
Ja. Also für mich, das Risiko, dass wir als Menschheit bis zum Ende des Jahrhunderts aussterben, hat sich durch KI in meinem Weltbild reduziert. Also es ist eher eine positive Nachricht. Es ist aber immer noch relevanter und es kann durchaus passieren.
Das gibt mir wieder Hoffnung. Vielen Dank dafür, dass du es noch mal so weit herausgehoben hast. Sag mal, Christian, du bist ja alleiniger Geschäftsführer, hast, glaube ich, einen CFO noch dabei oder sowas und natürlich einen CTO, sogar zwei, den Chief Technical Officer und den Tree Plant Officer quasi. Hast du sonst irgendwie, also wie bildest du dich weiter? Coachings, Netzwerke, Freundeskreis, bist ja trotzdem als Unternehmer, hast ein wachsendes Unternehmen. Wen hast du da so an deiner Seite?
Also ich glaube, dass ich mir Leute in mein Führungsteam hole, die Dinge können, idealerweise, die ich nicht so kann. Ja. Das ist gut. Dann tatsächlich auch so ein paar befreundete Unternehmer, Unternehmerinnen, mit denen ich mich ab und zu austausche. Ich lese auch ab und zu Bücher. Coaching habe ich auch hier und da mal gemacht, war auch manchmal hilfreich. Oft hatte ich aber auch das Gefühl, ich muss jetzt einfach hier durch und danach, beim nächsten Mal weiß ich dann, wie man es macht.
Ja. Also schon auch sehr hands-on. Nicht jetzt highly sophisticated. Nee. Sagst nicht irgendwie, hey, ich habe da 23 Coaches, ich bin noch in allen krassen Netzwerken irgendwie mit drin und die LinkedIn Bubble führe ich auch noch an. Das ist gar nicht das Thema. Du hast dir ein gutes Netzwerk aufgebaut, in dem du dich bewegst und wenn du denkst, dass jemand helfen kann, dann ziehst du dir den auch raus.
Genau.
Machst du irgendwas für dich, so um den Kopf frei zu kriegen? Menschen laufen 80 Kilometer Marathons, andere machen Pilates, Yoga. Hast du so irgendwie so dein Ding, wo du sagst, wenn ich auf Arbeit wirklich mal ein bisschen viel Stress habe auch, da komme ich ganz gut runter?
Ein gutes Privatleben, viele Freunde, Leben genießen und so weiter. Das ist wichtig, gerade, wir haben ja jetzt über auch so ein paar Szenarien gesprochen, die nicht so erfreulich sind. Und wenn man da täglich dran arbeitet, muss man auch gucken, dass man irgendwie gut Akku aufladen kann, zusätzlich zum normalen Stress, den man hat, wenn man ein Unternehmen führt. Also das ist, glaube ich, das A und O. Was für mich auch noch sehr gut funktioniert, ist Sport. Also ich habe Leistungssport gemacht, Schwimmen.
Ach, krass.
Und also dieses mehrmals in der Woche trainieren und auch wirklich also ans Limit rangehen, auch Intervalltraining, hochintensives Intervalltraining. Ich spiele auch Basketball, wo ich das nicht sehr gut kann, aber das ist auch, ich verausgabe mich dabei, das ist auch schön. Für mich ist Sport so ein bisschen ein Wundermittel, um insbesondere Stress zu reduzieren, aber auch einfach mehr Resilienz aufzubauen.
Dopamin auszuschütten. Ja. Sport ist super. Also Sport hat eigentlich wenig Nachteile, außer den körperlichen Verschleiß, aber man muss ja nicht übertreiben.
Ja, und den körperlichen Verschleiß hast du ja auch, wenn du nichts machst, ist sehr
viel. Das kommt auch dazu,
ja. Und beim Schwimmen, das ist tatsächlich, das kannst du dein Leben lang machen, kannst du dir eigentlich nichts tun.
Und sag mal, wir haben so eine Sektion, die heißt Lifehack. Der Alex Weber, der Juwelier, hat hier erzählt, wie stellt man eine Uhr richtig, und jeder gibt irgendwie aus dem Bereich, in dem er so unterwegs ist, irgendwas zum Besten. Hast du irgendetwas, was dich als Unternehmer besser gemacht hat, was du auch gerne weitergeben kannst an junge Unternehmer? Oder vielleicht, gerade weil du ja so unglaublich bei dem Thema Nachhaltigkeit und Co. unterwegs bist, vielleicht auch einen generellen Lifehack für die Menschen und Zuhörer, den du so zum Besten geben kannst?
Ja, also ich glaube, wenn man so ganz lange an einem Thema, so ein Marathon, ne? So, generell Unternehmertum ist wahrscheinlich so eine gewisse Art Marathon mit eigentlich auch immer wieder Sprints zwischendrin.
Das war hier in Berlin eine Zeit lang anders, aber so Unternehmertum sollte oder kann auch über Dekaden gehen, das
ja,
stimmt schon.
Genau. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass du dein eigenes Energieniveau gut hältst während dieses Marathons. Und was ich gemerkt habe, was mir, also ich mache das nicht immer, aber wenn es mal so, wenn der Akku so ein bisschen runtergeht und ich merke, irgendwie ist gerade nicht so cool, dann habe ich einen Trick, also es gibt ja gewisse Dinge, die man machen kann, mit psychologische Hacks, um dann Energie wieder aufzuladen. Eine der Sachen ist, dass man Protokoll führen sollte abends, was irgendwie gut gelaufen ist, damit man das Gehirn irgendwie positiv ausgerichtet hat. Ja. Das heißt, so ein Tagebuch schreibt, positiv Tagebuch.
Cool.
Und das andere ist, dass man sich Gedanken macht, hey, worauf freue ich mich, ne? Um eben diese positive Ausrichtung zu haben und nicht nur, hey, um welchen Mist muss ich mich morgen kümmern?
Ja.
Und lange hatte ich mich mal versucht anzugewöhnen, das irgendwie so Tagebuch zu führen, aber habe ich nie hingekriegt. Und da habe ich gemerkt, Moment, es gibt zwei Situationen am Tag, die du immer machst, und das ist Zähneputzen.
Mhm.
Und dann eben morgens zu gucken, okay, was sind drei Dinge, auf die ich mich freue, und wenn ich keine guten Antworten habe, dann drei Dinge einzuplanen, auf die ich irgendwie an dem Tag oder in den nächsten Tagen habe.
Das schreibst du aber auch wirklich auf?
Nee, das merke ich mir dann auch, weil ich merke, das Aufschreiben komme ich nicht dazu. Also ich bin irgendwie nicht so strukturiert. Und dann abends beim Zähneputzen auch zu sagen, hey, was waren denn so drei Dinge, die echt ziemlich cool waren? Weil du redest in dieser Zeit nicht, hast irgendwie eine stupide Bewegung und hast so ein, zwei Minuten, um kurz mal nachzudenken. Und das hat für mich diesen Effekt, irgendwie diese Positivausrichtung, Dankbarkeit, vielleicht auch eben dafür zu sorgen, dass einfach auch coole Sachen im Leben passieren. Ich mache das nicht immer, aber ich merke, wenn es mir gerade nicht so gut geht,
dann hilft das.
Dann hilft das extrem, ja. Und Sport. Also Sport ist, ich glaube, noch wichtiger als das tatsächlich. Nicht so.
Nee, ist ein schöner Lifehack. Hatten wir bisher so auch noch nicht, aber ich glaube, so auch so eine Dreierregel ist ganz gut. Das finde ich super. Auch die Verteilung und Zähneputzen auch ein ganz guter Tipp. Das ist wirklich so ein Moment, wo man sehr oft allein ist. Ein Glück auch.
Ja, und du brauchst halt so einen Hook. Also ich finde, so Gewohnheiten anzutrainieren ist immer schwierig, und da hast du was, das machst du auf jeden Fall. Ja.
Christian, das war ein wahnsinnig cooler Podcast. Du bist ganz, ganz anders als die meisten der Unternehmer, die hier sitzen. Aber diese Einblicke und Insights sind wahnsinnig cool. Was ihr da aufgebaut habt, da kann man nur den Hut vorziehen. Also echt schade, dass wir nicht über eins der größten Tech-Unternehmen oder erfolgreichsten Tech-Unternehmen Europas reden. Viel, viel mehr in
noch
dem
nicht.
Zusammenhang. Noch nicht. Ich hoffe jetzt ein bisschen mehr. Ganz, ganz kluge Gedanken, ganz sympathischer Typ. Also wirklich auch, Christian ist ein sehr bescheidener Typ. Der hat wirklich, eine der ersten Sachen, die er im Vorgespräch gesagt hat, war, und dann war ich in Indien oder Kathmandu oder irgendwo auf der Welt und habe gemerkt, ey krass, die Leute sind ja cleverer als ich. Und nur weil sie da sind, wo sie sind, werden sie nie die Chance haben, das Leben so gut zu führen wie ich, obwohl sie viel, viel schlauer sind, viel, viel härter arbeiten. Also super, bleib bitte genauso, wie du bist. Ich bedanke mich wirklich stellvertretend für alle meine Mitarbeiter, Hörer und Menschen, die ich kenne, dafür, was ihr da macht. Das ist echt Wahnsinn. Ich hoffe, das inspiriert ganz, ganz viele Unternehmer, Ähnliches zu tun und zumindest mal darüber nachzudenken, auch was du gesagt hast. Also bei mir werden sich auch nach diesem Gespräch ein paar Sachen ändern. Und das finde ich für mich, also wenn ich Dinge mitnehmen kann, dann hoffe ich, dass alle anderen das auch können. Tausend, tausend Dank dafür, dass du da warst.
Danke für die lieben Worte. Ja. Hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann bitte kommentieren, liken und followen. Das ist das, was wir brauchen, damit dieser Podcast noch erfolgreicher wird. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Ich sage euch eine erfolgreiche Woche und bis bald.